Gründen hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja. Und da steckt ja auch ganz viel im Wort drin, also sich selbstbewusst sein. Was kann ich und was kann ich vielleicht auch noch nicht? Und es gibt da ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie man gründet.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und viel wichtiger ist meine heutige Interviewpartnerin, denn sie kann uns mit Sicherheit coole Insights geben und vor allen Dingen wichtige Messages unterstreichen, betonen, da bin ich mir ziemlich sicher, Katharina Weschenbach. Sie ist Unternehmerin, ausgebildete Paartherapeutin, die in den letzten 4 Jahren als Co-Gründerin die digitale Lern- und Gesundheits-App Dearest, heute Dearest Life, erfolgreich aufgebaut hat und auch verkauft hat. Sie steht vor allen Dingen für eine neue Gründerinnengeneration, die strategisch denkt, groß handelt und mutig wirklich auch in die Verantwortung geht und auch abgibt. In ihrem Wirken inspiriert sie Frauen dazu, nicht nur zu gründen, sondern wirklich zu skalieren. Inklusive Exit und was da alles dazugehören kann. Deswegen freue ich mich so sehr, dass du da bist, Katharina, weil ich glaube, mit dir lernen wir größer, strategischer zu denken und einfach uns mutiger nach außen zu begeben. Herzlich willkommen.
Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, Christine. Ich hoffe, dass ich da meinen Beitrag zu leisten kann, dass wir alle uns ein bisschen frei machen, was auch vielleicht heißt, größer, strategischer und ein bisschen vielleicht auch mit ein bisschen Leichtigkeit zu denken.
Ja, so schön. Dankeschön. Bevor wir reinstarten ins Thema, stelle ich immer eine Frage und die möchte ich dir auch stellen. Und wenn du so an Female Leadership, Frauen in Führungspositionen vielleicht auch denkst, was kommt dir da für ein Bild oder für ein Gefühl?
Das war eine besondere Frage, eine schöne Frage, die ich mir, glaube ich, vorher noch nicht so gestellt hatte und dann also meine Augen geschlossen habe. Und ich glaube, ganz oft irgendwie so mich frage, ich glaube, das ist auch ein bisschen aus der Yoga-Praxis, was für eine Intuition kommt denn jetzt? Und es war bei mir die Sonne. Und dann habe ich überlegt, was sind das für Attribute, die mir so entgegenkommen? Und ich glaube, es ist so ein wohliges, warmes Gefühl von diesem Gemeinsamkeit, Miteinander, was ich, glaube ich, auch sehr stark mit einer, gewissen weiblichen Führung verbinde. Mhm. Aber trotzdem auch so eine Strahlkraft, so eine Wärme, die wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen können in der Führung.
Ja, voll, voll. Auch bei Männern, ne? Und diese Strahlkraft tut das wahrscheinlich sehr gut, wenn die mal diese Seite auch von sich mal rein oder rauslassen. Vielen, vielen Dank. Jetzt hast du Dearest aufgebaut, ja. Das war wahrscheinlich, ist es schon, du hast ja gesagt, 4 Jahre lang hast du es aufgebaut oder ich habe es kurz gesagt. Hast du in dem Moment schon, als du wusstest, du möchtest dieses Business machen, du möchtest diese, ist glaube ich eine App, ja, eine Gesundheits-App, hast du da schon gewusst, das soll was Großes werden?
Definiere groß. Also ich glaube, die Frage ist für mich eine andere Definition, als wir es vielleicht jetzt so aus dem klassischen zahlengetriebenen, betriebswirtschaftlichen Denken vielleicht kennen. Groß war für mich, oder würde ich jetzt übersetzen, in was, es hat einen Impact, also einen nachhaltigen Nutzen. Und im besten Fall erreicht er viele Menschen. Und was bedeutet viel und groß? Ich glaube schon, alleine wenn man anfängt, so ein Startup zu gründen und sich zu überlegen, wie soll denn die Finanzierungsstrategie aussehen, dann kommen auch die Frage nach Exit relativ schnell, wenn du nämlich mit institutionellen Investoren sprichst, die dann natürlich diese Fragen haben, weil sie wissen wollen, ist mein Return, also on Investment, also wie sieht der denn aus, wie gucken denn die Gründer da drauf? Es gibt ja verschiedenste unternehmerische Skalierungsstrategien von Businesses und das heißt, du könntest sagen, hey, mein Business ist nachhaltig und langfristig aufgesetzt, ich möchte bootstrappen, also ich heiße aus dem eigenen Kapital wachsen, dann sprechen wir hier eher von so Zebra Venture Building. Das heißt, wir überlegen uns langfristig, wie das Kapital zurückfließt und wie auch da die Bemessungen, also die KPIs aussehen und wenn wir dann vielleicht auch über Verkauf nachdenken. Mhm. Jetzt gehen wir aber so in dieses tradierte Venture Capital und da denken wir meistens, oder was heißt wir Gründer, aber wir denken so mit dem Investor oder der Investorin, dass wir sagen, hey, das muss relativ in kurzer Zeit das Zehnfache im besten Fall zurückkommen. Also es gibt ja eine Messe Fund Returner, die dann, also ein Investment macht dann sozusagen den ganzen Fund wieder profitabel. Und das soll dann immer sehr schnell und sehr groß und große Finanzierungsrunden bedeuten. Also wir sprechen dann hier von diesem typischen Hockeystick, ne, diese Wachstumskurve, die dann eher so ein Unicorn-Ansatz fährt. Und jetzt zurück zu uns. Ich glaube, bei uns war es eher so, dadurch, dass wir im Gesundheitsbereich also Mental Health gegründet haben, stellte sich die Frage, ich bin aufgewachsen in Startup Venture Building eher nach diesem Hockeystick, nach dem groß, also schnelles Funding, große Finanzierungsrunden und dann auch ein toller Exit im Sinne von, danach im besten Fall nie wieder arbeiten zu müssen. So, das sind, glaube ich, auch die Geschichten, diese Narrativen, die erzählt werden über Exits. Kommen wir vielleicht später nochmal so ein bisschen drauf zurück, wie das bei uns gelaufen ist und wie ich dann am Ende auch jetzt auf das Thema blicke. Und wir haben damals schon im Team, weil dann die ersten Fragen von Investoren kamen, als wir in den Finanzierungsrunden waren, ja, wie schaut ihr auf Exit, haben wir uns als Team hingesetzt und gesagt, wir müssten uns da mal klar sein, wie wir das wollen. Wir hatten andere, unterschiedliche Auffassungen. Ein Mitgründer von mir beispielsweise hätte sich gewünscht, dass wir dann vielleicht auch eher so im familientradierten Kontext denken. Also sagen wir, hey, wir bauen was auf und wir bauen eine neue Generation von Mitgründern mit auf, die dann daraus wieder was Neues entwickeln. Ich hatte eher dieses klassisch gelernte, lass uns was aufbauen, lass es uns exiten in ein paar Jahren. Und das war wichtig, das mal zu besprechen. Das war auch wichtig jetzt, als es zum Exit kam, wie wir dann auch in Gespräche gegangen sind, wo wir unseren Käufer ausgewählt haben.
Das heißt aber, eigentlich war es am Anfang eher extern, weil das Modell quasi so ist. Also und dadurch wurdet ihr so ein bisschen gezwungen, euch damit auseinanderzusetzen, was natürlich vielleicht, wie du sagst, im Nachhinein jetzt super war. Aber es war eigentlich gar nicht so unbedingt so in den ersten drei Fragen für euch persönlich dabei.
Nee, also ich würde sagen, das war eine intrinsische Motivation, dieses Thema weiterzuentwickeln. Ich war ganz kurz zu der Entstehungsgeschichte als Paartherapeutin neben meiner Organisationsberatung tätig und habe halt gemerkt, in der Pandemie, also 2020, als es dann in die Hochphasen ging, wo wir gar nicht mehr zurück in unsere Praxen konnten, vielen meiner Kolleginnen gesprochen habe und gemerkt habe, okay, wir können nur noch digital arbeiten. Es gibt dann in dem präventiven Bereich nicht so harte Regulierungen wie zum Beispiel in der DiGA-Verordnung. Da musst du dann digitale Lösungen nehmen, die auch eine therapeutische oder eine sehr strenge DGSVO verfolgen. Das hatten wir jetzt zum Beispiel nicht als Voraussetzung. Das heißt, wir konnten dann auch, sag ich mal, viel schneller digitale Lösungen, die es schon am Markt gab, nutzen für unsere therapeutischen Sessions und das bewegt sich alles vor sozusagen der klinischen Psychotherapie. Heißt Familientherapie, Sexualtherapie, Paartherapie, das waren alles Dinge, die wir dann angeboten haben und konnten dann ganz reguläre, sag ich mal, digitale Videostreaming dafür nutzen. Das haben wir dann auch erstmal gemacht, aber gemerkt, das reicht nicht. Die Klientinnen und Klienten, die sitzen zu Hause und die wollen ein bisschen mehr machen, als abwarten, dass wir uns das nächste Mal wieder digital treffen. Und so kam dann die Idee zu sagen, wir verbinden hier digitales Lernen, also diese Hausaufgaben, diese typischen, die man mitbekommt, halt mit einem, also ein Lernprodukt, mit den Sessions. Und das wird dann sehr customized und auf das Thema angeboten. Und so haben wir dann diese Lösung weiterentwickelt.
Das heißt, es kam eigentlich auch aus deiner, also weil das ja auch immer so eine Frage ist, die sich viele, ne, sie merken irgendwie, sie spüren was, sie spüren irgendwo, dass da irgendwo ein Need ist oder dass sie eine Idee haben und dann kommen aber so nach ein paar Sekunden die Gedanken, ah, wie soll das denn funktionieren, lass das mal, Familie, was auch immer für so der Mikrokosmos, der hier oben sich dann anschaltet. Aber bei dir war das ja auch so, du hast irgendwas gespürt, da ist ein Need da und dann habt ihr euch gefunden.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ganz oft irgendwie so dann auch diese Frage, was kann ich denn tun, um jetzt durchzustarten oder größer zu denken? Also gerade dieses größer und warum, ich glaube, das ist auch eine Frage, die du jetzt im Vorgespräch hattest, so wie können wir uns trauen, größer zu denken oder oft bleiben Venture, die von Female gegründet werden, klein. Das sind auch, glaube ich, ganz oft diese grundsätzlichen Gedankenmuster, die man vielleicht dann mitbringt. Ich habe doch noch das zu erledigen und ich muss daran denken und dann habe ich vielleicht noch diese Verpflichtung. Vielleicht war ich auch in einer sehr luxuriösen Situation, dass ich mir damals noch keine Gedanken um Familie machen musste. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mir einen Hund angeschafft. Das war vielleicht so das erste ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen als auch so für mich selbst. Aber natürlich hatte ich auch Gedanken Richtung, oh Gott, ist das jetzt die richtige Entwicklung, die Unternehmensberatung lief sehr gut an. Und ich hätte das auch weitermachen können. Also das war wirklich nachher eine Bauchentscheidung, zu sagen, ich gehe dem nach. Ich hatte dann auch ein Co-Founder-Matching angefangen. Das heißt, ich wollte nicht alleine gründen und habe mich umgeschaut, wer passt denn zum Team, wen brauche ich? Und da waren dann viele Runden, viele Gespräche und irgendwann fand sich das zusammen. Und dann durch die Gespräche, also einfach dieses Anfangen, mit Investoren zu sprechen, mal was zu pitchen und dieses Feedback, da entwickelt sich, glaube ich, dann auch eine gewisse Form von innerer Überzeugung, dass man diesen Weg weitergeht. Also ich glaube, dieses einfach mal loslegen und auch kleine Schritte gehen, diesem Gehen alleine passiert schon ganz viel. Und ich glaube, dass wir ganz oft in diesem Kopf hängen bleiben und dann uns das Ganze schon ausmalen oder wie das alles wird, also dieses typische Prokrastinieren, das hält uns ja zurück von diesem perfekt etwas tun. Also ein großer Glaubenssatz oder Glaubensfrage, die man sich dann vielleicht einfach mal nochmal stellen sollte. So, warum lege ich nicht einfach mal los und schaue mal, wohin das führt?
Ja, total. Und gerade so, bevor ich es alles nur in meinem Kopf ausmache, ja, oder vielleicht noch irgendwie Familienangehörige frage, die sich in dem Bereich auch gar nicht auskennen. Ja, es kann ja manchmal dann auch. Und dann kommen die, geh doch lieber den sicheren Weg und so weiter. Komm ja, ne, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, mit wem teilt man. Und wie du sagst, so dann in die Richtung zu gehen, Dinge mal zu pitchen und mal so ein bisschen auch anderen Blick, aber aus der Branche zu bekommen oder aus dem Bereich zu bekommen.
Super wertvoll.
Ja, super wertvoll.
Ja, und auch richtig, was du gerade gesagt hast. Natürlich sind die Menschen um dich herum, die dir sehr nahe stehen, sehr fürsorglich und wollen natürlich, dass es dir gut geht und dass du jetzt nicht irgendwie dich verrennst. Aber das sind ja meistens, wenn man sich das mal einfach vor Augen führt, dann auch die Sorgen der Menschen selbst, also die sich vielleicht das selber auch nicht zutrauen oder keine Idee haben. Und deshalb sollte man sich auch nicht beirren lassen. Deswegen, ich habe auch oft jetzt im Nachhinein, wenn ich mit neuen Gedanken mich konfrontiere oder Ideen pitche oder Ideen höre, selbst wenn es bei mir nicht resoniert und ich diese Sorgen habe oder ich sehe diese Risiken, dass man so einen Schritt zurückgeht und sich auch überlegt, okay, vielleicht sind das ja gerade meine Gedanken und gar nicht die der anderen Person. Also auch nochmal dieses sich zurücknehmen und auch das nochmal, wenn dann startet und man merkt, dieses Feedback bekommt man so durch die Bank, dann wirklich, genau wie du sagst, einmal fragen, wen fragt man da? Und ist das jetzt gerade hilfreich? Oder sollte man andere Menschen fragen, die vielleicht ExpertInnen sind, die das Thema aus einer nicht emotionalen, sondern oder emotional getriebenen, sondern eher aus einer professionellen Richtung dann challengen.
Ja, wichtige Botschaft, vor allem damit man sich nicht abhält. Und du hattest jetzt gerade auch erzählt, weil das ja auch manchmal so, gerade auch erlebe ich immer mal im Umkreis, auch bei Frauen, ich würde ja gern was machen, aber ich würde es gern mit jemandem zusammen machen. Ich weiß aber nicht wer, mir fällt keiner ein und so weiter. Jetzt hast du gerade dieses Matching angesprochen. Das heißt, da gibt es ja dann auch Portale, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Networking-Dinners, Networking-Events oder wie läuft das ab?
Ja, genau. Es gibt alles das, was du gerade sagst. Gerade so in den Startup-Cities hier, so Berlin, München, Hamburg, Köln, da gibt es ganz sicher, da muss man einfach mal ein bisschen googeln, schauen, Plattformen oder einfach Events, wo man hingehen kann. Ich habe das tatsächlich erstmal so gemacht, damals in meinem engeren Netzwerk geschaut. Ich hatte jetzt in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann geschaut, okay, wen oder welche Person kommt denn mit welchem Profil in Frage? Vielleicht auch damals habe ich sehr stark geschaut nach Personen, die mich ergänzen und vielleicht weniger nach diesem menschlichen Fit. Und ich glaube, das jetzt im Nachhinein auch nochmal eine Erfahrung, auf jeden Fall, die ich gesammelt habe, das muss schon einfach, man muss sich schon mal die Fragen nach Werten stellen, nach Lebensplanung, nach wie führst du Beziehungen, gesunde Beziehungen, wie gehst du mit Konflikten um? Das sind genauso wichtige Fragen wie, hast du schon mal in dem Bereich, den wir gerade brauchen, mit deiner Expertise, also dass man sich da wirklich von Kopf bis Fuß mal kennenlernt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das habe ich jetzt auch in der zweiten Gründung, die ich jetzt gerade wieder mit einer Beratung gestartet bin und auch einen Founding-Partner gesucht habe, wo ich jetzt in der zweiten Runde wirklich niemanden gefunden habe, der final dann einfach im richtigen Timing war. Also es gab KandidatInnen, aber dann doch das Timing nicht so richtig gestimmt hat, dann auch einfach entschieden habe, ich mache es nicht als Solo-Founderin, nur weil ich niemanden finde, dann ist das Timing nicht richtig, auch wenn die Idee vielleicht passt.
Das heißt, du hast jetzt deine zweite Sache noch nicht gegründet oder steht noch an?
Also ich werde die Beratung weitermachen, aber ich werde sie nicht ausgründen im Sinne von, wir werden jetzt größer denken als Unternehmung.
Okay. Ja, okay. Ja, und das ist so spannend, weil man, aber es ist, klingt sehr strategisch, einfach sich zu überlegen, so, ne, dann mache ich es halt jetzt gerade nicht, weil ich möchte es gerne in der Konstellation haben. Wenn es gerade so nicht da ist, dann kann es ja in 4 Wochen oder in 8 Wochen vielleicht dann der bessere Match da sein. Und dann fühlt es sich richtig an, jetzt loszulegen. Hat ja was nicht nur, und das ist, glaube ich, die Gefahr, die man manchmal hat. Vielleicht ist meine Idee nicht gut, dass jetzt keiner mitmacht, weißt du, dass du es eher wieder auf dich beziehst. So, das kann ja auch so eine Schleife sein, gerade wenn ich so in dieses Unsichere, vielleicht vorher noch nie gegründet habe, vorher vielleicht noch nie selbstständig gewesen bin, dass dann so dieser persönliche Fokus wieder kommt und ich an mir zweifle.
Ich glaube, Gründen hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun.
Ja.
Und da steckt ja auch ganz viel im Wort drin, also sich Selbstbewusstsein.
Ja.
Was kann ich und was kann ich vielleicht auch noch nicht? Und es gibt da ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie man gründet. Also du könntest ja sagen, hey, ich gründe jetzt wie eine klassische Unternehmensberatung, schaue mir Problemfelder an, mache eine ganz tolle Analyse und suche mir dann die passenden UnternehmerInnen und Investorinnen dafür. Dann gibt es aber auch, und da sehe ich ganz viele, so würde ich mich auch einordnen, die aus einem Problem, das sie selbst gesehen haben, eine Lösung entwickeln wollen. Und da hängt natürlich auch sehr viel Identität dran. Das heißt, auch da ist es natürlich sehr verwoben mit der eigenen Idee, mit der eigenen Identität. Was ich auch jetzt nach dem Verkauf gemerkt habe, dass man sich da so ein bisschen auch Zeit nimmt, sich da auch von loszulassen, weil das auch wieder eine Weiterentwicklung in der eigenen Lebensphase ist, zu sagen, ja, ich bin jetzt aber auch schon weitergewachsen. Also ich darf jetzt auch loslassen von der Idee, die ich damals hatte. Und die konnte ich in die Welt bringen und wir konnten sie verkaufen im Sinne von, die lebt noch irgendwo weiter. Und das war ja unser strategisches Ziel damals, als wir gesagt haben, wir gehen in den Verkauf. Wir wollen, dass es woanders unterkommt und weiterwachsen darf.
Ja, und dann hat es ja sowas wie so einen Startschuss, den man für über Jahre gibt und hat einfach eine Idee wirklich auch reifen und leben lassen. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, es lebte weiter. War es schon so klar nach Jahr 2, in 2 Jahren ist der Exit oder ist das angedacht oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man so mittendrin ist?
Nee, das war es tatsächlich nicht. Also wir hatten gerade jetzt so Jahr 2 eher ein Pivot machen müssen, weil wir gemerkt haben, dass wir B2C nicht so durchgreifen in den Zahlen, wie wir es dann unseren Investoren, und jetzt kommen wir wieder auf das, wie sind wir gestartet, also wir sind wirklich diesem Ansatz nachgegangen, nicht gebootstrapped. Wir waren zum Teil in den ersten, sag ich mal, 12 Monaten mehr gebootstrapped, haben uns dann aber externes Kapital mit reingenommen, die erste Finanzierungsrunde gemacht und dann gemerkt, okay, jetzt kommen natürlich ja, Versprechungen, die wir auch einhalten müssen und haben gemerkt, wir kommen jetzt auf dem klassischen Endkonsumentenmarkt nicht so durch mit den Zahlen, wie wir sie gebraucht hätten, um dann auch die nächste Finanzierungsrunde zu machen. Haben dann also schneller, als wir es dachten, doch weitere strategische Schritte Richtung Geschäftspartner. Also wer könnte denn der nächste, das nächste Geschäftsfeld sein, und dass wir weiter wachsen? Und es war schon geplant, dass wir weiter Richtung B2B, also Endverbraucher, kaufen ein bei einem Dienstleister, also dass wir eher mit dem Dienstleister zusammenarbeiten und uns da sozusagen positionieren. Das haben wir dann in Jahr 2 gemacht, haben gemerkt, okay, das funktioniert sehr gut. Wir wurden quasi vom App-Geschäft mehr Richtung Plattformgeschäft. Wir haben uns dann mit Gesundheitsanbietern verknüpft und sind darüber dann gewachsen. Und dann haben wir gemerkt, okay, da finden wir sicherlich mehr Wachstum, da finden wir auch mehr Konsumenten am Ende, die das dann kaufen, aber vielleicht über ihren Arbeitgeber-Benefit oder einen Dritten, der dafür zahlt, weil das ist auch ganz oft so, dass wir für Gesundheitsdienstleistungen nicht zahlen wollen als Endkonsument selbst. Und genau, darüber haben wir dann gemerkt, also wenn es einen Verkauf geben könnte, dann wahrscheinlich in diesem Segment, mit diesem strategischen Gedanken dahinter, und haben dann 23 die ersten Gespräche geführt. Die waren dann nicht so, ja, würde ich sagen, passend. Also haben wir niemanden kennengelernt, wo wir gedacht haben, es würde passen. Haben dann auch noch sehr viel unternehmerisch lernen müssen. Da haben wir uns auch noch mal, ja, einfach wie finanziell weiter aufstellen, neue Finanzierungsrunde. Und dann 24 jemanden kennengelernt, der der Interesse signalisiert hat. Und da haben wir gemerkt, okay, das könnte spannend sein. Und haben es dann auch zu Ende 24 nochmal sehr strategisch angefasst, den ganzen Verkauf. Es war wirklich eine sehr strategische Ausrichtung, diesen Weg zu gehen, weil wir wussten, der Markt konsolidiert sich jetzt gerade nach der Corona-Pandemie. Wenn wir dieses Unternehmen weiterführen wollen, müssen wir das mit einem größeren Wettbewerber zusammen machen. Und deswegen haben wir das sehr strategisch dann gemacht.
Okay, das heißt, ein Wettbewerber hat euch quasi auch dann gekauft.
Ja, richtig, genau.
Okay. Ja, okay. Und hast du das Gefühl gehabt zwischendurch, entweder wir verkaufen oder docken uns damit ran. Es hätte ja auch eine andere Kooperationsebene oder was auch immer sein können, vielleicht. Und gab es immer noch so diesen Moment, ich frage mich, wie diese Entscheidung ist, okay, jetzt bleibe ich noch dabei und möchte es gern weiterführen und weiter aufbauen und vielleicht noch mal eine andere Vision dahinter, nun, dann hast du ja gesagt, ihr habt es dann sehr strategisch dann so ausgerichtet, dass es diese Integration möglich war. War das so im Einklang oder war das am Anfang schon auch so erstmal ein Weg der Findung?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, auch diese 4 Jahre waren der größte Weiterentwicklungshebel, den man sich so wahrscheinlich gar nicht in so klassischen Fortbildung oder Weiterbildung irgendwie eher lernen oder einkaufen kann. Ich denke, das ist so der MBA, den ich jetzt nicht gemacht habe. Das heißt, du musst halt in kurzer Zeit, auch vor allen Dingen, wenn du natürlich jetzt nicht so durchgefundet bist, dass du die nächsten 5 Jahre ganz einfach Gehälter zahlst, sondern dich eher wirklich jeden Monat fragen musst, mache ich jetzt diese Entscheidung, trägt es das Business noch, zahle ich mir mein Gehalt vielleicht ein bisschen später aus, um auch irgendwie Sachen machen zu können. Also auch da ist immer so ein, ich glaube, in den ersten 4 Jahren ist ganz oft die Frage auch noch nach, haben wir den Produkt-Market-Fit auch schon wirklich gefunden? Stimmen die Zahlen? Du hast auf jeden Fall so viele Hebel auf dem Kapital, was durch das, also auf der Liquidität, dass du dich ganz oft fragen musst, machen wir hier eigentlich, also wöchentlich fragen musst, machen wir hier eigentlich auch die richtigen Dinge? Social Media, alles verändert sich, gerade wenn du im B2B-Geschäft dann einsteigst, hast du ganz andere Dynamiken, brauchst auch ein ganz anderes Team als Organisation, als wenn du ein B2C-Geschäft bedienst. Und du hast also nicht nur finanzielle Fragen, sondern du hast auch ganz oft organisatorische Fragen, regulatorische Fragen, die dann auch zu der Branche gehören. Und ich glaube, wir haben in der Zeit gelernt, oder ich habe vor allen Dingen in der Zeit gelernt, dass du eigentlich nie die Antwort hast, sondern du musst sie finden. Also beim Tun. Das heißt auch da, das hört sich jetzt alles sehr strategisch und geplant an. Und ich glaube, das war es dann auch in den Momenten. Aber dahin zu kommen, ist ja trotzdem noch der Weg des operationalen Tuns. Und sich aber auch dann immer wieder die Zeit zu nehmen, sagen, sind wir hier noch richtig auf der Spur? Machen wir hier noch die richtigen Dinge? Passt das noch zu dem, was wir hier anbieten? Und macht das überhaupt Sinn, auch aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive? Wenn du am Ende die Gehälter nicht mehr zahlen kannst, dann kommst du ganz schnell an den Punkt, dass du dich fragst, müssen wir jetzt überlegen, ob das Geschäftsmodell noch Sinn macht?
Ja, total, total. Jetzt hast du auch gesagt, dass ihr wart jetzt wie viele Gründer? Oder Gründer?
Wir waren 3, also wir hatten einen CTO, dann meinen Geschäftspartner, der eher so die Produkt und aber auch Finanzen, Accounting, also so ein bisschen Innenminister, würde ich sagen, also CEO war, und ich war die CEO und habe mich um Fundraising, das ganze PR, aber auch die Content, also die Lerninhalte der Psychotherapeuten und Psychologen, genau darum dann gekümmert.
Wow, wow. Und würdest du sagen, so diese Konstellation, also eine Frau, 2 Männer, wenn ich das richtig jetzt gehört habe, hat sich das super ergänzt?
Gute Frage. Also ich glaube, so nach Gender würde ich das jetzt vielleicht gar nicht so bemessen können oder wollen. Ich glaube, dass wir alle die richtigen Profile hatten, um diese Rollen auszuführen. Ich glaube, wir hatten aber alle unterschiedliche Herausforderungen, ja. Und ich glaube, das meinte ich so eingangs mit dem, passen die Werte alle zusammen und vor allem die Lebensphasen. Was wollen wir eigentlich mit so einer Gründung? Also was heißt das für uns? Ist es okay, dass man die nächsten 4 Jahre vielleicht nicht mehr das Gehalt verdient, was man davor hatte? Das sind auch Sachen, ne, die man sich fragen wollte. Und da bin ich jetzt so in der zweiten Gründung, die ich jetzt in den letzten halben Jahr auf den Weg gebracht habe, auch schon im ganzen Match-Prozess noch stärker wirklich reingegangen in dieses Abfragen, passt das auf Lebensphase? Das wird ganz oft unterschätzt. Natürlich weißt du nicht, was in den nächsten 5 Jahren passiert, aber du hast ja vielleicht ungefähr eine Vorstellung, womit du finanziell mal auf einer persönlichen Runway, so was kann ich jetzt irgendwie mal investieren, was habe ich vielleicht auch noch an Ersparten, was kann ich da und möchte ich da reingeben oder was ist so bei mir auch die Grenze? Und das einfach auch miteinander zu kommunizieren, das braucht es, um dann auch sich anderen Themen widmen zu können. Weil wenn du immer an diesen Hygienefaktoren arbeitest während der Gründung, hast du gar keine Kapazitäten, dich um das wirkliche Business zu kümmern.
Und das verbrennst auch vor allem viel Energie fürs Eigentliche, wie du sagst. Ne?
Richtig.
Ja, so, so wichtig. Und jetzt hast du gesagt, so dieser Exit-Prozess kam dann irgendwie, weil ihr euch auch strategisch anders ausgerichtet habt. Mhm. Jetzt ist so ein Exit, für die, die es vielleicht nicht wissen, also Exit heißt im Prinzip Verkauf, ja, vielleicht die, die nicht so ganz in der Startup-Branche sind, also die sind wirklich rau auszusteigen als GründerInnen. Wie war das so am Anfang? Weil das macht man ja nicht jeden Tag, ja. Es ist ja etwas, was, wo man vielleicht mal im Freundeskreis was gehört hat oder irgendwo mitbekommen hat oder die Begriffe vielleicht mal irgendwo theoretisch gelernt hat. Wie war das dann für dich, da reinzusteigen? Auch vor allen Dingen vielleicht aus der Perspektive einer Frau.
Meinst du jetzt vor allen Dingen die Phase nach dem Verkauf? Oder?
Na, diesen Verkaufsprozess, der ja schon sehr, also aus meinem, ne, da schon viel Klischees, vielleicht auch Narrative hat, ja, dass man da besonders hart miteinander umgeht, dass man, hier geht es um knallharte Zahlen, also ein paar Narrative existieren da ja, ich weiß nicht, ob sie sich noch halten oder wie es bei dir war.
Also ganz bestimmt ist die Startup-Bubble, würde ich mal sagen, wahrscheinlich eher die Ausnahme, dass man da herzlich miteinander oder wohlwollend miteinander umgeht, im Sinne von, da zählen dann schon die, gerade wenn du Investoren an Bord hast, mit auch Verträgen, die externes also Geld geben, um das ja auch zu verwalten für die Menschen, die in diesen Fund investieren. Da geht es natürlich um ganz viel um Zahlen. Und da hört ja irgendwann das Wohlwollen auch auf. Ja, man sagt ja so oft, um Geld sollte man sich im besten Fall auch einfach dann kümmern, wenn die Beziehung gut ist. Also das heißt, auch da Verträge zu schließen und da über Konflikte oder mögliche Szenarien zu sprechen, im Falle, wenn es dann nicht mehr so gut läuft. Und wir, also jetzt nochmal auf die Frage, wie bin ich in den Exit-Prozess gegangen und war das dann halt so hart, wie man sich das vorstellt? Das ist auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ein Exit-Prozess ist auch nicht nur, ja, natürlich haben wir hier ein Angebot und wir wollen Summe X, ja, natürlich wird es dann gekauft. Also es ist schon ein Verhandeln. Wir sind auch Gott sei Dank da begleitet worden. Ich hatte die Person eher zufällig kennengelernt, als ich in New York war für das nächste Fundraising. Und bin dann da eher so auf dem Weg mitgenommen worden und würde auch sagen, das war eine super Hilfestellung, die ich dann jetzt auch anderen GründerInnen im letzten halben Jahr mit dem Programm, was wir aufgesetzt haben, unterstützen wollen, bessere Exit-Prozesse durchzulaufen und sich da auch gut vorzubereiten, weil das ist schon ein strategischer Prozess, den man dann verfolgt und abläuft. Und bei uns hat es gut funktioniert. Da kommen natürlich auch viele Dinge hinzu. Gutes Timing, ist man in einer guten Verfassung, vielleicht auch so ein Prozess durchzustehen gerade. Und da muss man bestimmt an bestimmten Punkten auch, konsistent sein und sich Grenzen setzen, aber das kann man natürlich auch wohlwollend und auch freundlich tun. Und ich glaube, da ist immer vielleicht so dieses, was ist knallhart? Und ich glaube, nur seine Grenzen wissen, das ist vielleicht auch eine gewisse Form von Härte, aber die kann man ja auch nett formulieren und freundlich und trotzdem im Miteinander. Und da gab es sicherlich in dem Prozess jetzt rückblickend Momente, wo das nicht so war und wo man dann halt entscheiden muss für sich, genau, lässt man dann auch einfach einen Umgang zu oder sagt halt, das möchten wir nicht und deswegen sind wir vielleicht auch nicht beim Deal mehr mit dabei.
Okay. Und also das heißt, auch ein bisschen zwischenmenschlich spielt schon auch eine Rolle?
Also ich bin sehr überzeugt davon, dass Zwischenmenschlichkeit total unterschätzter Skill ist, wie wir miteinander umgehen und was wir auch, also welche Haltung wir auch einnehmen in so einer Verhandlung, dass es nicht nur um unsere Position geht, ja, sondern auch um die Verhandlerposition des anderen. Das heißt, verstehen zu wollen, wie kann denn mein Zukauf, also ich kann ja zukaufen in der Position, ich verkaufe ein Unternehmen, dem anderen helfen und auch da mitzudenken. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Sales-Skill, ein Kommunikationsskill. Wie verstehe ich das Problem des anderen und wie helfe ich dabei, das zu lösen? Und da auch in dem ganzen Prozess, natürlich baust du dann Pitch-Decks und Verhandlungsnarrativen. Das haben wir tatsächlich sehr strukturiert vorbereitet und das hat uns auch geholfen bei dem Exit-Prozess.
Ja, gerade das sich in die Schuhe des anderen zu stellen, um wirklich eben nicht nur auf meine Seite zu pochen, sondern einfach, und das ist am Ende des Tages, ist ja eine Verhandlung, wir wollen vermeintlich gegensätzliche Wünsche. Ja, der eine möchte viel vielleicht Exit-Geld haben, der andere möchte wenig zahlen. Das ist ja erstmal was vermeintlich Gegensätzliches.
Ja,
Und
absolut.
da eben diese Brücke zu schlagen und so es hinzubekommen, dass es eben nicht nur ein Kompromiss ist, sondern dass für beide eine Win-Situation irgendwie dasteht. Das ist eben, wie du sagst, diese strategische Form zu gucken, wie kann ich ihm den besser verstehen, wie kann ich ihm dann Dinge vielleicht auch nochmal ein anderes Paket schnüren oder nochmal anders auch verdeutlichen, welche Optionen er damit hat, um dieses Paket auch zu sehen und zu verstehen.
Du sprichst es gerade an. Also Exit bedeutet halt nicht wirklich, du bist immer, also auch raus am Ende. Das heißt, du kannst auch im Verhandeln kommunizieren, dass du verschiedene Assets verkaufst. Du könntest auch sagen, also auch als Gründerin, du bleibst an Bord, das ist dir wichtig. Du möchtest mit drüber gehen, wenn es passt, in das neue Unternehmen. Aber viele, also gibt es wirklich viele Szenarien, die man sich dann überlegen kann. Bei uns gab es schon ein bestehendes Team. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit gesehen, in Rollen zu gehen, die uns Spaß gemacht hätten. Das heißt, es war dann für uns, als wir uns für eine Alternative entschieden hatten, wir Gott sei Dank ein bisschen Auswahlmöglichkeiten tatsächlich, hatten wir uns dann für eine Option entschieden, wo wir gesagt haben, dann gehen wir halt raus und übergeben. Es gibt dann immer so Übergabezeiten, Integrationsphasen, wo man dann noch hilft, das alles sozusagen sauber nach der ganzen Vertragsunterzeichnung, die ja nach Due Diligence kommt, dann auch noch das Unternehmen sozusagen gut übergeben wird. Und dann, ja, was macht man eigentlich danach? Das ist, glaube ich, die große Frage, die man sich dann stellt.
Das
Was
wäre
macht man
der
mit dieser
nächste
ganzen,
Schritt, ja.
genau, Zeit
Da bist du ja
und
mit, da bist du ja mittendrin, wobei du die Frage wahrscheinlich, du bist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in dieser Phase.
ja, und wieder vielleicht auch so ein bisschen schon wieder einen Schritt zurück. Also ja, man versucht ja dann viel, man guckt sich viel an. Ich hatte auch letztes Jahr echt so eine Urlaubskrise. Ich wollte mal Urlaub machen, wusste gar nicht, wie das so richtig funktioniert. War so richtig noch im Machen-Modus. Ja, nee, und ich merke jetzt, bin jetzt über ein Jahr raus und das da kommen natürlich viele Ideen und auch dieses Wissen weiterzugeben. Das war auch jetzt das Ziel, wie verkaufe ich, weil leider doch immer noch zu wenig auch Female-Led-Teams oder diverse Teams verkaufen. Und jetzt, wenn wir über Verkaufen sprechen, sprechen ja viele dann immer von diesem 9-10-Digit-Exit, wo man dann nie wieder arbeiten muss. Das muss man aber auch ganz ehrlich sagen, das sind die Exit, die es vielleicht ein, zweimal gibt. In einer Bubble, also in einer bestimmten Szene und dann auch ein paar Jährchen wieder nicht. Und dazwischen passieren ganz viele Exits, worüber aber nicht gesprochen wird, weil dann das Handelsblatt nicht darüber spricht. Und das sind aber auch wichtige Exits, weil sie auch wichtig sind für das Selbstbewusstsein der GründerInnen, weil man auch wieder Kapital in die Hand bekommt. Und vor allen Dingen, wir wissen um den Bias, Frauen investieren immer wieder mehr doch auch in frauengeführte Teams. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Geld in den Händen von Frauen, die wieder investieren. Und das war so ein bisschen das, was ich jetzt, oder um das Thema habe ich mich gekümmert. Dieses Wissen, wie verkaufe ich, auch welche Assets habe ich schon, wenn ich gerade in einer guten Situation zu verkaufen, für welchen Preis? Oder muss ich gerade verkaufen? Gibt es ja auch oft die Frage. Und da habe ich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten mich genau mit beschäftigt, merke aber auch, genau, es gab jetzt nicht den passenden Gründer, Co-Gründer-Match und bin jetzt einfach genau wieder so in der Phase, wo ich sage, okay, und was kommt jetzt? Also bin auch noch selber wieder so ein bisschen am Umschauen und genau.
Ja, spannend. Und was, wenn du so ein bisschen auch vielleicht, je nachdem, was ZuhörerInnen jetzt auch selber vielleicht, ne, vielleicht hatten sie mal überlegt, sich selbstständig zu machen. Als Coach, ja, oder als Coachin oder in einem Bereich sich selbstständig einen eigenen Laden aufzumachen, vielleicht ein eigenes Restaurant, ich weiß es nicht, ja, was da manchmal für Ideen so im Kopf sind, weil man irgendwie einen Wunsch, der schon vielleicht seit vielen Jahren da ist und man ist erstmal den klassischen Berufsweg gegangen, da ist. Sagst du, man kann grundsätzlich fast aus allem auch zumindest perspektivischen Exit machen, sodass es dann sich nicht so anfühlt wie die Einbahnstraße, oh, jetzt habe ich mich dafür entschieden, jetzt muss ich das für immer machen, sondern auch sagen kann, hey, ich mache das jetzt 4, 5 Jahre und gehe da voll rein. Und wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann habe ich zumindest die Option, es mal zu checken, weil das machen, glaube ich, würde ich sagen, viele nicht. Sie gehen dann zurück in die in eine andere Konstellation, aber den Exit anzufragen, machen, glaube ich, gar nicht viele.
Ja, ich glaube schon, dass es für viele dann doch vielleicht nicht die Frage des Exits sich stellt, weil er dann, also ich glaube, das sollte auch, also sollte eine Frage sein am Anfang, aber es wird sich dadurch, dass es in den ersten Jahren sich ja immer wieder auch, was ist der Produkt-Market-Fit, was wird es am Ende, vielleicht dann doch nicht so ganz klar herausstellt, oder es ist jetzt keine Antwort, glaube ich, die ich so geben würde, sagen, auf jeden Fall, mach auf jeden Fall alles oder richte alles danach aus, dass du einen Exit machst. Der kann passieren, der kann auch schneller passieren, als man sich das vielleicht vorstellt. Und es ist auf jeden Fall eine Option. Bei vielen, glaube ich, ist das erstmal am Anfang, das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung mit dem Thema am Anfang gar keine Frage, die sich keiner stellt. Deswegen, ja, also sie einmal durchdenken, wohin könnte man das verkaufen, für wen wäre das spannend in Zukunft? Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es macht einen auch wach und offen und interessiert für den Markt, den man dann vielleicht sich anschaut. Also ja, warum nicht? Also selbst ein selbstständiger Coach könnte ja vielleicht auch in ein bestehendes Coaching-System oder Netzwerk reinverkaufen, wenn es da eine Brand gibt, wenn es da Assets gibt, die genügend, sag ich mal, Wert für die Gegenseite mitbringt.
Ja. Ja, es muss ja nicht gar nicht unbedingt das ganze Unternehmen dann sein oder das Ganze, was man aufbaut, sondern nur Teilbereiche, auch super spannend, ja. Was waren so vielleicht so deine 3 bis 5 größten Learnings, die du vielleicht auch anderen Frauen mitgeben kannst, so aus ich mache das jetzt so, ja, bis jetzt stehst du an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Was waren so die größten Learnings?
Ja, ich glaube, weil ich ja jetzt wieder an dem Punkt stehe, so was jetzt, kann ich mir, also stelle ich mir die Fragen natürlich auch und sehr authentisch. Natürlich lernt man, und bin ich nicht die Person, die ich vor 5 Jahren war. So. Deswegen glaube ich, wenn du nach Learnings fragst, so ein Impuls, der immer kommt, ist dieses Weitermachen. Also immer wieder erst ausprobieren und sich auf Rückschläge kommen. Und es gibt Tagesformen. Also es gibt nicht jeder Tag ist gleich. Und wir verlangen uns, glaube ich, ab, dass wir ständig gleich performen. Und das ist auch mal okay, ist ein Tag oder eine Woche, nicht das zu schaffen, was man sich vornimmt. Aber ich glaube, es gibt da einen Hebel. Und den habe ich so ein bisschen gelernt. Und zwar sich so Ziele zu setzen, die jetzt nicht gleich schon das Endergebnis setzen, sondern eher so in kurzen, mittelfristigen Zielen zu denken und vielleicht dieses Ziel auch schon so zu formulieren, dass es erreicht ist. Wie fühle ich mich dabei, wenn es erreicht ist? Und sich das wirklich aufzuschreiben. Deshalb zum einen so eine richtige so ein Empowering-Gefühl, wenn es dann erreicht ist, weil du weißt, worauf du zugelaufen bist und wie sich das anfühlt. Beispielsweise, ich möchte in den nächsten 6 Wochen, dass 3 meiner Zielkunden oder Kundinnen das Programm abrufen, was ich jetzt erfolgreich gelauncht habe. Und danach werde ich mit meinem Partner ein Glas Sekt trinken. Also sich das auch verknüpfen, ja, mit einem kurzen Win-Gefühl. So, das zum einen. Das ist natürlich jetzt sehr oberflächlich, aber das könnte man natürlich noch kleiner, granulare definieren. Das hat aber den Vorteil, dass man weiß, worauf man zuläuft. Und auf der anderen Seite auch nochmal zu schauen, wie kann ich auch so ein Quartal denken? Das hatte ich jetzt auch in der neuen Gründung gemacht. Wie gesagt, ich setze mir jetzt das Jahr und in Quartalen will ich wissen, was ich davon erreicht habe. Mhm. Also wirklich ein bisschen geplanter durch die Sache durchzulaufen, aber mit einer gewissen Flexibilität und diesen Empowering Goals, so nenne ich das so ein bisschen, Empowering Goals, wie ich das nenne, weil du dann auch schon dein Mindset darauf einsetzt, und es hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber du bringst deinen Kopf, auch wenn es mal eine Woche nicht gut läuft, wieder auf Spur und sagst, hey, ich weiß, um was es geht. Jetzt hatte ich mal eine Woche, keine Ahnung, ich war krank, meine Familie war krank, oder ich musste mich um andere Themen kümmern. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Okay, let's go, weiter geht's. Also sich auch immer wieder zurückholen an diesen Punkt und sich nicht so zu verlieren auf dem Weg, der ja gerade am Anfang so offen ist und 50.000 Optionen und du musst so schnell einfach sagen, mache ich nicht, mache ich, mache ich nicht, mache ich. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, in diese vorbereitende Planung zu gehen. Und das ist, das habe ich lange gesprochen, aber vielleicht auch nicht 3 bis 4, 5 Learnings, sondern wirklich ein Learning, sich die Sachen vorzustellen, darauf hinzuarbeiten, das gibt dir so ein North Star Goal, und zu strukturieren, wie Quartale auszusehen haben, damit du dir daran als Ziele setzt, die du abhaken kannst und damit auch so ein Rewarding-System für dich einrichtest, dass du weißt, das hast du schon mal abgehakt und da bist du auch sozusagen im Plan.
Ja, wichtig, dass man gar nicht so, dass man diese auch ein bisschen diese low-hanging fruits am Anfang, ne, die einen so schnell motivieren, auch für sich nutzt oder immer mal wieder nutzt, gerade wenn es so ein bisschen schwierig vielleicht auch ist, immer wieder guckt, okay, was kann ich jetzt tun, was schnellen Effekt hat, auch für mich selber.
Ja, du hast auch ganz oft dieses Sunk Fallacy Cost. Das heißt, ja, du hast schon ganz viel investiert an Zeit und dann irgendwann merkst du, oh, irgendwas läuft hier nicht richtig rund. Aber du kannst das nicht so richtig benennen. Hättest du aber Ziele dir gesetzt oder North Star Goals gesetzt, wo du weißt, dahin willst du laufen, das war dir wichtig, das wolltest du erreichen, dann kann man ja auch anpassen, immer wieder quartalsweise. Aber wenn du merkst, irgendwas läuft hier überhaupt nicht mehr auf das, was ich mir da setze, zu, hast aber schon total viel Zeit und vielleicht auch Geld investiert, lohnt es sich trotzdem noch zu sagen, ich höre hier auf. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Für erstmal zunächst daraus keine Beratung größer zu denken, sondern zu sagen, okay, ich nehme das als Beratungsdienstleistung mit, ich helfe anderen Gründern bei ihren Exit-Prozessen. Aber nur, weil ich jetzt schon investiert habe, muss ich nicht weitermachen, weil sich bestimmte Dinge, die ich dafür brauche, um weiterzudenken, nicht weiterentwickelt haben. Mhm. Und ja, ich glaube, das hilft auch, um dann auch mal einen Schlussstrich zu ziehen bei Dingen, die vielleicht dann einfach nicht aufgehen.
Total, total. Und das ist auch, gilt übrigens genauso, finde ich, für Karrieren, wo wir das Gefühl haben, ich bin nicht richtig happy, aber ich bin ja jetzt schließlich diesen Weg gegangen. Ich habe ja jetzt diese vermeintliche Expertise gesammelt. Auch da sich mal die Frage zu stellen, mache ich das jetzt eigentlich nur, weil ich jetzt hier schon ja so viel Zeit investiert habe? Oder gibt es noch etwas anderes, was eigentlich durchdringen will? Ja, das ist auch so, finde ich, bei persönlichen Wegen auch oft eine Gefahr, gerade wenn wir in manchen Bereichen schon länger einfach da sind. Jetzt hast du auch gesagt, so Entscheidungen täglich treffen, ja, so das mache ich nicht, das mache ich, das mache ich nicht. Das ist ja gerade auch oft so ein Thema, gerade im Leadership, ja, manchmal auch so diese Entschlossenheit zu haben oder auch vielleicht auch das ein oder andere Entscheidungstool zu nutzen. Bist du da sehr zack, 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 schnelle Analyse oder hast du bestimmte Entscheidungsmethodiken, wie du was machst, Worst Case, Best Case, Average Case, whatsoever. Hast du da bestimmte Techniken, die du genutzt hast oder einfach so, dafür war gar keine Zeit?
Es kommt wirklich auf die Frage an, die entschieden werden soll. Ja. Und dann zu schauen, was hat man sich da vorher dann als eine Zielmetrik gesetzt. Ich kann gerade überlegen, was für ein Beispiel man da nehmen könnte. Na, ich glaube schon auch, dass wir ja im Laufe der Zeit und der Erfahrung, die wir sammeln, eine eigene so Gut-Feeling entwickeln und Intuition für Dinge. Und ich glaube da ganz doll dran, dass wir das schon spüren. Und dass, wenn wir uns oft nicht entscheiden können, dass das auch schon Nein ist. Weil das an sich nicht entscheiden können, kein Ja ist. Sondern vielleicht braucht es noch eine Zeit oder es ist nicht richtig formuliert oder es ist nicht die richtige Person mit an Bord oder es ist nicht das eingetreten. Aber jetzt nur in reinen Zahlen, da kannst du natürlich viel schneller Entscheidungen treffen. Und wenn du einen Businessplan hast oder hast ja jetzt auf einer, weiß ich nicht, du willst eine Marketingkampagne fahren und du hast ein bestimmtes Budget und du willst die bestimmten Ergebnisse hinten raus haben, weil du weißt, das ist irgendwie Best Practice und du bekommst sie nicht, dann ist ja schon die Antwort da. Aber wenn du das nicht hast, sondern du brauchst halt irgendwie, nehme ich den Investor oder nehme ich diese Person und Gründe mit dieser Person. Das sind ja große Fragen. Wie willst du das auf einen kleinen runterbrechen? Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich eher einen Prozess dazu zu entwickeln, zu sagen, was ist mir denn wichtig bei zum Beispiel dem Investor? Was soll der denn gerade in dieser Phase leisten? Was sind wir denn für ein Unternehmen? Was will ich für ein Unternehmen, also eine Finanzierungsstrategie, die dann vielleicht auch eine Exit-Strategie sozusagen innehat, also oder beeinflusst? Ich dann, glaube ich, immer so ein bisschen abhängig von der Entscheidungsfrage, das Gerüst zu wählen, was ich dafür brauche. Also brauche ich jetzt irgendwie Zahlen, Fakten, Daten? Oder habe ich eine viel größere Fragestellung? Und wie sieht der Prozess aus, damit ich mir diese Fragen dazu beantworten kann?
Total wichtig, ja, so gut. Und da braucht es vor allen Dingen einfach Selbsterkenntnis auch an vielen Stellen. Ne? Vertraue ich jetzt auch meiner Entscheidungskraft, also weil ich weiß, was ich kann, wo ich Schwächen habe, wo auch immer und wo ich mir vielleicht noch Informationen einholen muss oder darf. Das für sich zu erkennen, ist, glaube ich, immer so diese, du hast ja auch gerade gesagt, du hast ja den MBA in der Zeit, quasi den praktischen MBA dazu gewonnen. Und das hat man in einer gewissen Form ja auch mit der Persönlichkeitsreise in der Zeit, nicht nur inhaltlich oder faktisch oder für den Branchenbereich die Inhalte, sondern natürlich an vielen Stellen auch, was so die eigenen Reibungspunkte angeht, wie viel resilient, was tut mir gut, wo merke ich, puh, da muss ich aufpassen oder wo sind auch Verhaltensmuster, in die ich durch Stress reinkomme und so weiter. Das ist, glaube ich, da auch nochmal so eine, ich weiß, es gibt manchmal diesen Begriff von Schleifmaschine, ich weiß nicht, ob ich den jetzt benutzen möchte, aber es ist trotzdem auch eine Journey, die da nebenbei als Nebenprodukt auch passiert, ne?
Absolut. Ich glaube, wir lernen uns bei solchen Prozessen ja immer besser und vielseitiger kennen und sind nicht die Personen, die wir auch noch vor einem Monat waren. Und ich glaube, dass wir das Leben als eine Reise begreifen und dass wir immer wieder auch innehalten dürfen und das Pausen machen, zum Beispiel, das darf ich jetzt gerade lernen, gar nicht Stillstand ist, sondern dass das auch etwas tun ist. Also ganz oft kommt man ja auch in so einer Lebenszeit oder einer Phase, wo wir ständig am produzieren, also am ständigen Tun sind und dass dieses fast schon innehalten und Pausen machen als etwas ja nicht Wertvolles oder Wertschöpfendes wahrgenommen wird und dass wir das aber auch ganz doll brauchen in den Phasen dazwischen und dass wir uns auch bewusster machen, hey, vielleicht bin ich gerade Mama geworden und dann nehme ich mir diese Phase ja auch bewusst für mich und meine Familie. Oder ich sage, ich habe jetzt einen Karriereschritt erreicht, den ich immer wollte und vielleicht genieße ich den jetzt auch mal bewusst und überleg mal nicht höher, weiter, schneller, sondern darf jetzt auch einfach mal darauf lernen, darauf mich weiterentwickeln und schau mal, wo mich das hinbringt. Also so ein bisschen eine Gelassenheit zu entwickeln, da wo wir gerade sind, da sollen wir vielleicht auch gerade sein. Und das anzuerkennen, zu sagen, ich muss mich gar nicht so viel vergleichen mit anderen, weil die jetzt vielleicht, ich glaube, das ist so ein ganz natürliches, menschliches Gefühl, immer wieder rechts und links zu schauen. Ich glaube, auch durch Social Media wird das so noch mehr gepusht. Immer wieder dieses, bin ich denn schon da, wo der andere oder die andere ist? Habe ich so viel erreicht? Das ist auch, glaube ich, so ein wirklich fast krankes Gesellschaftssystem, dass wir gar nicht mehr so bei uns sind, sondern viel mehr im Außen sind. Und wenn wir schaffen können, Dinge zu finden, die uns mehr Zentriertheit bringen und in innere Ruhe bringen, dass uns das viel gelassener macht und auch bessere Entscheidungen treffen lässt, bin ich ganz sicher. Also spüre ich jetzt gerade auch im Vergleich zu der Zeit, wo man dann doch wirklich nur am Hetzen ist, nur Entscheidungen treffen muss, weil man sonst gar nicht weiß, ja, wie man den nächsten Tag oder die nächste Woche irgendwie erledigt. Weil findest du jetzt nicht Investor XY und du weißt, deine Runway ist noch 3 Monate, dann heißt das für dich, du musst im Zweifel in 12 Wochen vorläufige Insolvenz anmelden. Und das sind Sachen, die sind hart und die muss man sich dann stellen. Aber die sind auch wichtig und die werden dich auch weiterbringen im Leben und werden dich resilienter machen. Also ich glaube, immer dann, wenn man so ein bisschen out of comfort zone ist, bringt das viele Sachen mit sich und lässt dich reifen. Also du brauchst genauso auch wieder Zeit in der Komfortzone dann, um mal wieder aufzuladen und dann wieder bereit sein für das Nächste. Und dass wir in so einem Zyklus leben, ja? Also wir sind nicht immer nur höher, weiter, schneller, sondern dass so ein Zyklus im Leben ganz normal ist und dass das dazugehört. Und wir sollten uns, glaube ich, da ein bisschen weniger vergleichen, sondern einfach darauf vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit uns selbst.
Ja, das Thema Pause so, so wichtig, dass wir das vor allen Dingen auch gerade, es muss ja auch an manchen Stellen, müssen auch mal das, was wir alles erlebt haben, konsolidieren. Ja, dafür ist ja kaum noch Raum, weil wir von einem Tag in den nächsten hetzen, von dem Meeting zu dem Projekt und so weiter. Und das so auch mal, ne, das ist zum einen, kann ich natürlich zwischendurch ab und zu mal Erfolge feiern. Gleichermaßen braucht es auch mal so diesen Abstand und diese Metaebene. Und die kriege ich am besten natürlich, indem ich Pause habe im Alltag oder vom Alltag. Also deswegen danke, dass du es nochmal bestärkst. Wenn du jetzt eine Frau hättest, die jetzt gerade dich fragt, Katharina, hey, ich überlege, was zu gründen oder ich überlege, ob ich mich selbstständig machen möchte. Was würdest du der mitgeben, vielleicht auch in Sachen, ich sage jetzt nochmal bewusst Großdenken, auch wenn es da vielleicht unterschiedliche Definitionen gibt, aber was würdest du aus deiner Sicht ihr mitgeben?
Was für eine Lebensphase, in was für einer Lebensphase befindest du dich gerade und warum bist du gerade an dem Punkt zu sagen, möchtest dich selbstständig machen, gründen? Also was sind die Treiber? Und das kann ja unterschiedlich sein. Es kann sein, ich habe mir genug Geld angespart, ich fühle mich jetzt bereit, diesen finanziellen Schritt zu gehen, weil das bedeutet, Selbstständigkeit bedeutet immer im ersten Jahr, im ersten, zweiten Jahr finanzielle Einbußen. Es sei denn, und das ist, glaube ich, das im Zweifel ganz, ganz selten, du bringst schon eine gewisse Kundschaft mit und machst jetzt einfach irgendwie deine Angestelltenprofession in der Selbstständigkeit. Ich glaube, immer einmal zu schauen, genau, kann meine Lebensphase das gerade aushalten, dass ich zum Beispiel finanzielle Einbußen ertrage? Und kann ich das auch, weil ich vielleicht in einer gesunden Partnerschaft bin, wo ich Unterstützung erfahre? Mentale Unterstützung erfahre. Also bin ich in der Situation, das gerade machen zu können? Und wenn nicht, was brauche ich, um dahin zu kommen? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die man sich nicht so stellt, weil man dann total überzeugt ist von der Idee oder das total spannend findet. Also wirklich immer zu fragen, warum macht man das gerade? Ist es auch, weil man sich vielleicht was beweisen will oder weil man das wirklich intrinsisch spürt und dann da eine Haltung zu entwickelt und das andere halt aushält? Das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall erstmal fragen. Rückfragen. Und im nächsten Schritt auch dann zu sagen, bin ich bereit, diese Risiken einzugehen, die da heißen, und damit kommt dann auch die Frage nach Großdenken. Das heißt, was für ein Unternehmen soll das denn sein, was du da entwickeln möchtest? Ist das eine Solo-Selbstständigkeit, die dann vielleicht darin mündet und jetzt denken wir in groß, ich möchte ein Kollektiv aufbauen mit anderen Selbstständigen und wir wollen 10 Millionen Umsatzprojekte im Jahr machen. Ja? Ist das ein Ziel, was ich machen will? Cool. Dann überleg dir, wie du in den nächsten 4, 5 Jahren dahin kommst, und setz dir die Ziele in den Jahren dafür. Wenn du aber sagst, Großdenken ist für mich, ich möchte 1 Million Menschen erreichen mit meinem Thema. Dann findest du auch da deinen Weg. Also woran bemisst du das? Oder ist Großdenken, ich möchte finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit. Ich möchte, keine Ahnung, mir 100.000 Euro angespart haben, weil das mein Eigenkapital ist, um vielleicht eine Wohnung zu finanzieren. Also was ist dein Großdenken? Ist das finanziell? Ist das genau, und meistens ist das wahrscheinlich dieses Großdenken, aber es kann auch Menschen erreichen sein. Oder es kann eine Freundin von mir hat ein Startup gegründet, die dabei hilft, dass du mehr nachhaltig einkaufst. Also ist es vielleicht dann auch eine Verhaltensänderung in der Gesellschaft. Das kann auch Großdenken sein. Zu sagen, ich will das nicht nur an Geld messen und zahlen, sondern an dem Impact, den ich habe in einer Gesellschaft oder in einem bestimmten Themenbereich. Also ich glaube, ist keine Grenze gesetzt, in welche Richtung wir denken und groß definieren. Und ja, das ist auch vielleicht eine kleine Hausaufgabe, die man sich am Anfang mitnehmen kann.
Ja, und dann trotzdem mutig sein dabei und ruhig die Größe der Menschen, die man vielleicht oder ne, und oder die in die Tiefe zu kommen, ist ja auch Großdenken, um wirklich was zu verändern. Ja, so wichtig. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich persönlich, Katharina. Dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Ich bin sehr gerne in meinem neuen Homeoffice. Also ich habe mir nämlich ein kleines neues Homeoffice eingerichtet, auch nach der Gründung gemerkt, da hatten wir immer so Office-Remote-Situationen. dass mir das doch ganz gut tut, wenn ich so einen abgeschlossenen Raum habe, aber dann doch toller, schöner Schreibtisch, helles Licht, den ich aber auch immer wieder zumachen kann. Ja, ich arbeite doch wirklich ganz gerne im Homeoffice.
Das kann ich total unterschreiben. Das letzte Buch, was du gelesen hast.
Himmlischer Frieden von Lai Wen. Das ist ein gerade, glaube ich, neu herausgekommenes Buch über den Wert der Gemeinschaft und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ein total wichtiges Thema.
So wichtig, ja, total. Eine Sache, die sich sofort entspannt.
Mein Hund streicheln. Also ich glaube, wenn ich da ganz kurz irgendwie merke, boah, ich bin total angespannt, ich habe total viel gerade zu entscheiden, mal wegzugehen vom Schreibtisch oder einfach mal die Leine zu nehmen und mit ihr eine Runde rauszugehen, einfach im Block zu gehen, das entspannt mich.
So gut, habe ich letztens auch schon mal irgendwo gehört, dass sich auch welche extra jetzt glaube ich, ein Tier also dazu holen in die Familie, damit es das Nervensystem von verschiedenen reguliert. Ja, ah, so gut. Wow. Lieben Dank, Katharina, dass du dabei warst und uns vor allen Dingen Einblicke gegeben hast in die Startup-Welt und auch in deinen Mut zu gründen, in die strategischen Ausrichtungen, die zwischendurch passiert sind und auch vor allen Dingen, wie du dich da durchnavigiert hast. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel, ja, da immer mal ein Stück weit auch die Menschen zu befragen, sie kennenzulernen, zu merken, ah, wo resoniert das mit mir, mit meiner Lebensphase, gerade mit meinen Fragen. Also vielen, vielen Dank, dass du dafür zur Verfügung gestanden hast.
Ein total schönes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung, Christine.
Ja, vielen, vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns gern auch einen Kommentar unter Spotify zumindest lässt, was du mitgenommen hast, was du vielleicht für Fragen hast an Katharina. Also so, so gern, gib dein Feedback oder deine Fragen noch mit rein. Wir freuen uns. Und wir sagen danke. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.